Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einer neuen Folge. Mit der heutigen Folge feiern wir mal wieder ein Jubiläum. Denn mein heutiger Gast, Ex-Profi-Leichtathlet Yannick Gerland, ist mein 100. Gast bei Sportfreunde. In dieser Jubiläumsfolge spreche ich mit Yannick unter anderem darüber, wie es ihn ursprünglich in die Leichtathletik verschlug, warum er verhältnismäßig früh als aktiver Athlet aufhören musste, warum er danach den Weg als Athletenmanager und nicht als Trainer einschlug und welche Ziele er als solcher verfolgt. Eine sehr interessante und spannende Folge erwartet euch. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Yannick Gerland habe ich im Oktober 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Yannick, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Sehr, sehr cool, dass das geklappt hat, dass wir uns in diesem Rahmen hier in dem Podcast ein bisschen kennenlernen und vor allem dich kennenlernen dürfen. Du bist ja Leichtathlet, in der Leichtathletik aktiv oder aktiv gewesen. Was hat dich dahin getrieben? Warum Leichtathletik?
Ja, Mirko, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich natürlich riesig gefreut, als du mir geschrieben hast. Das ist cool, dass das jetzt auch so schnell geklappt hat. Genau, wie bin ich zur Leichtathletik gekommen? Ich war als Kind eigentlich immer ein sehr aktives Kind und hatte eigentlich viel zu viel Energie. Ich musste irgendwo hin. Und da haben mich meine Eltern dann in die Kinderleichtathletik gesteckt.
Ah, okay.
Eigentlich die klassischen Stufen durchlaufen, so wie das wahrscheinlich jeder Leichtathlet gemacht hat. Springen, werfen, sprinten. Mhm. Bis sich dann ein paar Jahre später eben rauskristallisiert hat, oh, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht im Laufen, viele Volksläufe gemacht und bin dann 2012 bei den Landesmeisterschaften vom Kadertrainer entdeckt worden, bin in den Landeskader gekommen und habe mich dann rein auf das Laufen eben spezialisiert, ab 2013 genau.
Da sind 2000 und 3000 Meter Hürden, habe ich das richtig im Kopf?
Hindernis. Genau, damals war es noch 2000 Meter Hindernis und jetzt ist es eben dann 3000 Meter Hindernis gewesen ab der U20.
Bist du jetzt noch aktiv als Leichtathlet dabei oder bist du schon quasi zurückgetreten?
Ja, ich selber habe vor 2 Jahren ja aufgehört und arbeite jetzt eben als Athletenmanager im Bereich der Leichtathletik. Ich habe jetzt mein erstes Jahr, quasi fast zu Ende gebracht und hat die ersten Athleten, die ich da quasi betreuen darf, die ich begleiten darf bei ihrer Karriere und es macht extrem viel Spaß.
Sehr, sehr cool. Was hat denn, du hast gesagt, du bist da als Kind quasi reingekommen, aber was ist das für dich speziell an dieser Sportart, an der Leichtathletik und am Rennen an sich oder am Laufen an sich, das dich so fasziniert, dass du so gesagt hast, das will ich, das ist meins?
Ich mochte den Wettkampfgedanken einfach sehr. Ich war ein Fan davon, dass es eine Einzelsportart ist, aber trotzdem Teamaspekte hat. Mhm. Ich meine, wir haben ja immer zusammen in Trainingsgruppen trainiert, waren immer im Trainingslager mit Leuten. Das heißt, man war eigentlich immer sehr gut auch mit seinen Konkurrenten befreundet, zumindest im Hindernisbereich. Ich habe das sehr geschätzt. Und zwar wird man sehr respektvoller Umgang. Und es hat natürlich extrem viel Spaß gemacht, einfach sich dann irgendwie zu messen und danach sich zusammenzusetzen und wieder ganz normal befreundet zu sein. Ich fand, das war eine gute Abwechslung. Und ich glaube, es hat auch so ein bisschen gepusht, weil man irgendwie doch immer ein bisschen besser sein wollte als der Kumpel.
Und da war sich so ein bisschen gegenseitig hochgepusht und leistungsmäßig.
Genau.
Hast du aus der Zeit, wenn du es gerade so kumpelmäßig ansprichst, Menschen aus dem Ex-Athleten oder so, aus dieser Bubble, sag ich jetzt mal, mit dem du dich bis heute besonders gut verstehst?
Ja, würde ich schon sagen. Also da gibt es schon einige. Ich war jetzt letztes Jahr tatsächlich auch nochmal so als Begleiter im Trainingslager mit Marius Profs und Frederik Ruppert. Das ist dann immer ganz cool. Ich habe mir damals daneben auch die Wohnung mit denen geteilt. Hier bin ich eigentlich immer im engen Austausch. Und ich habe auch tatsächlich einige Athleten und Athletinnen bei mir, mit denen ich, die ich früher schon kannte, mit denen ich früher befreundet war, die ich jetzt eben manage.
Wie bist du vom Athleten zum Managen gekommen? Musstest du da irgendeine Weiterbildung, eine Ausbildung vormachen oder konntest du direkt quasi fließenden Übergang.
Genau. Also grundsätzlich war es damals so, ich habe sehr viel Tempo gemacht, überall in Europa und in den USA und habe mich da eben selber gemanagt, habe mir die Rennen eben selber organisiert, dass ich da Tempo machen kann, habe die Verträge mit den Ausrüstern für mich selber halt organisiert. Und als ich dann aufgehört habe mit der Leichtathletik, habe ich mir gedacht, ich will eigentlich schon noch ein bisschen dabei bleiben und habe mich da mal informiert. Und man kann über den Weltverband, über World Athletics, kann man eben eine Lizenz erwerben. Da muss man dann einen Test machen. Und dann ist man eben offizieller Athletenmanager oder Athlete Representative, wie man das im Fachjargon sagt. Und dann hat man eben die offizielle Befugnis, Athleten zu managen, und man hat dann eben auch Vorteile durch World Athletics. Man kann natürlich günstiger zu den Wettkämpfen und alles Mögliche.
Wie sieht denn dein Alltag heute aus, wenn du sagst, mit Athletenmanagement? Ich habe so eine Liste mal gesehen. Du hast ja relativ einige Athleten jetzt quasi, die du managst. Wie sieht das aus? Wie managst du das Ganze? Wie sieht dein Alltag aus?
Genau. Mein Alltag sieht, sage ich mal, noch ein bisschen anders aus wie jetzt so ein Vollzeit-Athletenmanager, dadurch, dass ich natürlich noch einen Vollzeitjob habe. Ich bin da IT-Berater bei Fercher Contract, und das Athletenmanagement mache ich derzeit eben noch nebenher. Ein Alltag, würde ich sagen, schaut dann so aus. Ich bin immer in sehr enger Absprache mit den Athleten und mit den Trainern, gerade wenn es um die Wettkampfvorbereitung geht. Ich organisiere dann Wettkämpfe, beziehungsweise schauen, welche Wettkämpfe die Athleten eben reinkommen. Das ist eigentlich so meine Aufgabe. Es gibt ja verschiedene Wettkämpfe, die verschieden viele Punkte für das World Ranking bei World Athletics geben. Und je höher das Meeting angesetzt ist, desto mehr Punkte bekommt man natürlich, was im Endeffekt wichtig ist, wenn man international starten möchte, bei einer EM, WM oder sei es Olympia. Dementsprechend ist das meine Aufgabe, zu schauen, dass die Athleten in die Wettkämpfe reinkommen. Ich kümmere mich aber eben auch um Vertragsverhandlungen mit Sponsoren und Vereinen. Ich schaue, dass Athleten Ausrüsterverträge bekommen. Bin da immer wieder im Austausch mit den entsprechenden Mitarbeitern von den Ausrüstern oder eben den Marketingabteilungen von verschiedenen Produkten, die die Athleten sich gerne wünschen, und schaue, dass wir dann eben so ein Gesamtpaket zusammenstellen können, dass der Athlet und die Athletin dann eben auch sehr zufrieden ist, wenn man ins Jahr reingeht, damit die sich eben um nichts mehr kümmern müssen, außer eben zu trainieren und zu laufen.
Kannst du aus deiner aktiven Zeit vielleicht auch gerade das da die Connections, die Netzwerke, die du da vielleicht schon gemacht hast, heute jetzt davon profitieren, beziehungsweise am Ende dann deine Athleten, deine, die du betreust?
Das auf jeden Fall. Also ich habe natürlich den Vorteil, dass ich damals selber viel für mich organisiert habe. Das heißt, ich kenne viele Meetingdirektoren. Ich kenne aber auch schon einige Ansprechpartner bei den Ausrüstern. Das ist natürlich immer von Vorteil. Ich kenne eigentlich, sag mal, zumindest im Laufbereich eigentlich auch alle Bundestrainer, bin mit den meisten da auch per Du. Also das ist eigentlich schon mal eine gute Voraussetzung. Aber natürlich gibt es Dinge, da werde ich auch ins kalte Wasser geschmissen. Ich bin jetzt ein Dreivierteljahr dabei. Es gibt immer noch Dinge, wo ich mir denke, das hätte ich vielleicht anders machen können, oder Dinge, wo ich mir denke, ja, vielleicht hätte ich mir da doch eher ein bisschen Rücksprache holen sollen von jemand anders. Aber ich glaube, das ist eine Lernerfahrung. Meine Athleten schätzen, dass ich sehr, sehr jung bin, dass ich eher so einen freundschaftlichen Draht zu den Athleten habe. Sie wissen aber eben auch, ich kann eben von nicht so erfahren sein. Und ich glaube, das ist dann einfach so ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Und solange es immer respektvoll ist, finde ich, funktioniert das bisher immer sehr, sehr gut.
Du hast gerade gesagt, eben, du bist ja auch noch relativ jung. Sitzen dich deine Athleten, deine Leute, oder ist das, dass
Nein,
du
auf gar
sofort
keinen
dann?
Fall, auf gar keinen Fall. Wie ich hatte ja schon erwähnt, die meisten der Athleten, die ich manage, wir haben da eher ein freundschaftliches
Ja.
Verhältnis. Mir ist es auch wichtig, eigentlich nicht dieser klassische Manager zu sein. Ich will eigentlich nah dabei sein. Ich will so viel wie möglich mitbekommen. Und ich schreibe auch privat mit vielen von denen. Also von daher ist es, glaube ich, eine andere Art, Manager zu sein. Ich sag mal, das ist bei der älteren Generation, das ist natürlich nicht so, aber es gibt zum Beispiel auch eine Athletenmanagerin, die in meinem Alter ist, aus Belgien, die Lina, der ist das, glaube ich, genauso. Die ist sehr, sehr eng auch mit ihren Athletinnen und Athleten einfach teilweise auch befreundet.
Du hast vorher gerade gesagt, du bist auch mal ins kalte Wasser geworfen worden bei ein paar Dingen. Selbstverständlich, wenn man so noch jung ist. Was waren so die härteste oder das, um im Bild zu bleiben, das kälteste Wasser, in dem du schwimmen musstest?
Oh, ich glaube, es ist immer traurig oder eher nervig, wenn man sich eigentlich schon sicher ist, dass man den Athleten unter Vertrag nimmt und irgendwie scheitert es dann doch an Kleinigkeiten, die man vielleicht vorher nicht bedacht hat, weil man vielleicht ein bisschen zu unprofessionell war oder vielleicht nicht die Message rübergebracht hat, die man eigentlich rüberbringen wollte. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Da beißt man sich natürlich dann im Endeffekt dann schon ein bisschen in den Arsch. Aber gerade auch, wenn es irgendwie um Vertragsverhandlungen geht, dass man manchmal irgendwie entweder zu teuer oder zu günstig anbietet, das passiert natürlich immer.
Und das, hast du da Learnings oder hast du dann Leute, die dich da quasi so ein bisschen unterstützen und dann mit denen du das besprichst, oder ist das wirklich du alleine, der das dann für sich selber auch Learnings rausziehen muss?
Ja, also wenn ich wirklich Fragen habe, dann wende ich mich eben manchmal an die Lina aus Belgien oder an den Steffen von Aurum Sports Groups. Die beiden sind da immer super offen für einen Austausch. Das ist echt cool. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und das hat mir auch eigentlich am Ende den Mut gegeben, diesen Schritt zu gehen. Ich wollte es immer machen, aber ich war mir halt nie sicher, mache ich das jetzt wirklich? Weil es ist natürlich schon eine große Veränderung. Die haben mich da auf jeden Fall drin bestärkt.
Und ihr seid auch untereinander so gut im Austausch und kollegial unterwegs, dass ihr da euch gegenseitig auch ein bisschen unterstützen könnt,
Ja,
oder?
das auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind drei auf drei unterschiedlichen Stufen. Und ich glaube, da wir alle, glaube am meisten vom Steffen profitieren, der uns da immer Tipps gibt. Und das ist echt cool, ihn so ein bisschen als Mentor zu haben, auch wenn man Fragen hat.
Also die Frage stellt man vielleicht auch Agenten in anderen Sportarten. So, gibt es Sportler in deiner Sportart, von denen du vielleicht, sage jetzt mal ganz plakativ, träumst, dass du die mal vertreten darfst? Gibt es bei dir auch? Also, wenn man jetzt zum Beispiel Fußball denkt, sagen vielleicht Spieler irgendwann, oh, Mbappé oder Vinicius Junior oder sowas. Gibt es das als Pendant bei euch in der Leichtathletik auch?
Natürlich, also ich sag mal, im Endeffekt, wir wollen alle erfolgreich sein, wir wollen alle Geld verdienen und Geld verdienst du am besten mit den Besten der Welt. Das ist natürlich ein langer Weg, dahin zu kommen, aber das Ziel ist natürlich jetzt, ich sag mal, das nächste größere Ziel ist jetzt auf jeden Fall schon mal selber Athleten nach LA zu bringen, 2028. Und von da aus dann eben weiterzuschauen. Ich glaube, mein Vorteil ist dadurch, dass ich so jung bin, habe ich noch einen relativ langen Weg vor mir und kann dementsprechend noch sehr, sehr viel Erfahrung sammeln und mich so weit dahin entwickeln, dass ich dann hoffentlich in der Zukunft sagen kann, ja, ich bin einer der besten Manager in der Welt.
Das wäre doch sensationell, wenn du das irgendwann mal sagen kannst, oder?
Das wäre auf jeden Fall mein Ziel, beziehungsweise das ist mein Ziel.
Ja. Du hast, oder anders gefragt, warum musstest du oder wolltest du so früh deine sportliche Karriere aufgeben oder dich auf die andere Seite begeben?
Ich habe 6 Jahre in den USA gelebt und studiert. Ich hatte ja dort ein Sportstipendium. Und zum einen war ich einfach nicht mehr, ich war einfach nicht so gut, dass ich davon hätte leben können, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin. Zum anderen hatte ich immer wieder Verletzungsschwierigkeiten. Und ich glaube, die Kombination aus beiden hat dann einfach dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, es macht jetzt nicht wirklich mehr Sinn, da weiterzumachen. Ich mache jetzt einfach einen Schlussstrich, höre jetzt einfach auf. Da hatte ich tatsächlich erstmal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gar keine Lust, irgendwas mit Leichtathletik zu tun zu haben oder auch Leuten aus der Leichtathletik. Und dann habe ich mir so gedacht, es fehlt mir doch irgendwie. Und habe mir dann überlegt, was kann ich machen, um ja, doch wieder zurückzukommen. Aber eben nicht als Sportler, sondern welche anderen Möglichkeiten habe ich da?
Als Trainer, das wäre nicht in Frage gekommen, irgendwie.
Ich muss sagen, ich habe mich nie persönlich als Trainer gesehen. Ich glaube, dafür fehlt mir auch einfach der Wissensstand. Dafür, ich kenne mein eigenes Training. Das hat für mich funktioniert. Ich konnte mich selber dann in gewissen Phasen auch trainieren. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt andere zu dem trainieren könnte, was sie wollen. Und ich sag mal, das traue ich mir aber als Manager zu, sie dahin zu führen, wo sie hin wollen.
Im Fußball zum Beispiel, um hier auf den Fußball als Vergleich zu kommen, da spricht man von außen ja auch, wenn es um Athleten geht oder um Sportler und um deren Berater, auch immer wieder von prozentualen, vom Gehalt her und so weiter, was da prozentual dann für den Berater abfällt. Ist das in der Leichtathletik auch so ein großes Thema wie in anderen Sportarten wie dem Fußball?
Ich glaube, es ist ein Thema, aber es ist jetzt kein Thema, was so groß betitelt wird wie im Fußball. Ich glaube, im Fußball geht es auch einfach um ganz andere Summen. Da ist das alles auch generell einfach viel offengelegter. Ich sag mal, es gibt eine gibt einen Prozentsatz, der in der Leichtathletik also sehr, sehr gängig ist bei jedem Manager. Genau, und ich glaube, das ist auch ein fairer Satz.
Welcher ist das?
Das bleibt das Manager-Athleten-Geheimnis tatsächlich.
Verstehe ich.
Aber ich kann dir so viel sagen, es ist auch vom Weltverband doch auch in einem gewissen Maß geregelt, dass eben ja niemand abgezockt wird. Ja,
dass beide so ein bisschen, dass keiner verhungern muss sozusagen.
Ja, es muss halt auch einfach fair bleiben, ne? Und das ist wichtig.
Die Leichtathletik hat ja insgesamt, wenn man alles zusammen eben Leichtathletik sagt, ich sage mal die letzten 20 bis 25 Jahre viele verschiedene Phasen durchgemacht. Und je nachdem, welchen Sportart oder welcher Teil der Sport man betrachtet, auch immer dann und wann mal wieder mit Doping-Skandalen zu tun gehabt. Wie blickst du auch als einer, der ein Zeit lang Teil davon war, von dieser Sportart als Athlet, auf diese Entwicklung und auf diese Geschichten, sage ich jetzt mal?
Ja, ich finde es natürlich erschreckend und schade. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es ist irgendwie dann doch nicht verwunderlich. Es gibt viele Trainer und viele Strukturen, gerade auch in anderen Ländern, die sind einfach nicht so, wie wir sie hier in Deutschland haben, mit Kontrollen. Und ich sag mal, viele Athleten trainieren schon jahrelang bei den gleichen Trainern und es ist halt oftmals so, da ist einfach eine Vertrauensbasis da. Und ich glaube, dass einige Athleten da auch ausgenutzt werden. Auf der anderen Seite sage ich aber auch klar, es muss härtere Strafen geben.
Wie zum Beispiel?
Ich weiß, dass beispielsweise viele Sprinter, die schon mal gedopt haben, wieder des Dopings überführt worden sind. Da sollte man definitiv einen lebenslangen Bann diesen Leuten geben.
Würde Sinn machen, ne? Wenn man einmal betrügt und wenn man das zweite Mal dann noch, dann ist ja genau Wirklich die Zeit so.
Ja. Ja. Aber grundsätzlich bin ich da doch froh, dass wir in Deutschland mit der NADA eine Organisation haben, die da sehr großen Wert einfach drauf legt, dass unser Sport eben sauber bleibt. Wir können immer nur das beeinflussen in unserem Umfeld, sage ich mal. Mhm. Und da bin ich doch froh, dass das einfach so sauber ist in Deutschland.
Bist du oder blickst du ein bisschen neidisch, sage ich jetzt mal ganz ein bisschen böse, auf Sportarten wie Handball, Fußball, Eishockey, Basketball, die medial eine größere Aufmerksamkeit haben als die Leichtathletik und auch regelmäßiger im Gegensatz zu Leichtathletik, die ja eigentlich in der großen medialen Welt immer nur alle paar Jahre zu Olympia wirklich dann plötzlich vor dem Fernseher, in den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter gezeigt wird. Ist das für dich ein Problem oder sagst du, das ist jetzt einfach so, wir können vielleicht irgendwann was dran ändern?
Ich glaube grundsätzlich, dass Deutschland einfach eher ein Teamsportartenland ist, gerade natürlich Fußball. Wir haben aber eben auch mit Handball, mit Basketball, mit Eishockey einfach mit die stärksten Ligen in der Welt. Da ist es einfach schwer mit zu konkurrieren. Die Zuschauerzahlen in Deutschland in der Leichtathletik bei Meetings sind ausbaufähig, würde ich sagen. Aber sie sind im Rahmen dessen, was derzeit einfach möglich ist. Ich glaube, es braucht interessante Konzepte, wie beispielsweise Wettkämpfe in Innenstädten, wo Leute einfach Zugang bekommen, die sonst keinen Zugang haben. Ich bin natürlich immer noch froh, dass Leichtathletik eine der Sportarten ist, die bei der EM und WM trotzdem im Free-TV läuft. Da könnte es natürlich wesentlich schlechter laufen. Aber wenn ich mir andere Länder angucke, gerade auch zum Beispiel die USA, da hat die Leichtathletik dann doch einen ganz anderen Stellenwert natürlich und da fließen einfach auch viel mehr Gelder. Und das sollte eigentlich das Ziel auch in Deutschland sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Leute fordern und fordern und fordern immer Medaillen und sowas, aber sind dann eben nicht bereit, zum Beispiel Olympische Spiele oder so nach Deutschland zu holen. Deshalb hoffe ich natürlich, dass jetzt bei den Bürgerentscheiden ja gestimmt wird, weil das würde natürlich allen Sportarten in ganz Deutschland weiterhelfen.
Woran denkst du, liegt das, dass das eben einerseits dieser Gap, also einerseits sagt man, wir würden gerne weiter vorne sein in den Medaillenspiegeln an Olympia, an WM, an EMs und andererseits stellt sich eine gewisse Anzahl von Leuten einfach gegen so Austragung von so großen Events?
Ich kann die Leute verstehen. Ich finde es dennoch schade. Ich glaube, viele Leute haben andere Probleme in ihrem Leben als, sage ich mal, Sport. Die haben vielleicht auch nicht so den Bezug zum Sport. oder sehen eben nur den Fußball in Deutschland. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil das sind meistens die Leute, die dann als erstes meckern, wenn es mal nicht so gut läuft im Medaillenspiegel. Aber die hinterfragen da gar nicht, woran liegt es vielleicht? Weil in Deutschland ist die Förderung einfach nicht gut. Wenn man studiert, hat man es extrem schwer in Deutschland. Wenn man arbeitet, hat man es extrem schwer in Deutschland, dann Leistungssport auf diesem hohen Niveau zu betreiben. Man hat sehr, sehr wenig Unterstützung im Vergleich zu anderen Ländern. Das wird in Deutschland leider nicht so oft gesehen. Das ist sehr schade.
Wie könnte man das denn ändern? Oder wo musste man ansetzen, deiner Meinung nach?
Ich glaube wirklich, dass man die Leute abholen muss. Man muss die Leichtathletik interessanter, vor allen Dingen auch für Zuschauer machen. Da gibt es, glaube ich, ein paar coole Konzepte, gerade mit Stadtwettkämpfen irgendwie auch. Es ist ja super attraktiv für Sprungdisziplinen oder Wurfdisziplinen, also das Kugelstoßen beispielsweise. Es müsste mehr Straßenläufe geben. Ich glaube, Marathons sind sehr, sehr beliebt in Deutschland. Viele Leute laufen Marathon. Und das muss sich halt auf die Felddisziplinen und auf die Bahndisziplinen eben auch übertragen. Und was in Deutschland einfach fehlt, ist ein großes Leichtathletik-Meeting. Wenn ich mal um uns drum herum schaue in Europa, jedes andere Land hat irgendwie ein A-Meeting oder eine Diamond League und Deutschland, ja, hat ein paar C-Meets. Und das ist halt einfach nicht der Standard, den man braucht, wenn man wirklich performen will. Es braucht aber auch einfach Sponsoren, die das eben unterstützen.
Und auch eben Sponsoren, Leute, die das in sowas hinein investieren wollen und auch was davon sehen, also dass auch eine Zukunft entsprechend sehen, also so in dem Sinne, oder?
Genau,
Ja.
das ist extrem wichtig.
Ja.
Was die Leute da sehen, da geht was, da kann man was machen und da können wir dran zusammenarbeiten. Ich erinnere mich zurück, also ich komme ursprünglich aus Kassel, damals gab es früher ein riesiges Sportfest, Caesars China. Das wäre jetzt auf dem Niveau von einem A-Level oder einer Diamond League teilweise sogar. Also es ist wirklich schon sehr, sehr riesig gewesen. Da waren immer die Topstars da und das war eine große Bühne, vor allen Dingen auch für die deutschen Leichtathleten. Und es ist eben wichtig, dass die gesehen werden, dass die mehr Förderung bekommen, dass sie mehr Sponsoren bekommen, lokale Sponsoren bekommen.
Ja, und kann man das als in deiner Position, in der du jetzt bist, kann man da irgendwas anstoßen? Kann man da vielleicht über Kontakte oder sonst irgendwas versuchen anzustoßen, dass das eben anders wird, besser wird?
Also ich kann versuchen, dass eben meine Athleten, die ich habe, ja mehr regionale Verträge eben einfach bekommen, dass sie in ihrer Region schon mal sichtbar sind. Ich glaube, das würde schon mal einen großen Teil der regionalen, ja, Medienwirksamkeit auf sie lenken. Ich glaube, das wäre schon wichtig, weil dann würden wesentlich mehr Leute in den Regionen dafür mitbekommen, was sie vielleicht auch für Top-Athleten in ihrer Region haben. Und dementsprechend wäre das schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich alleine kann das sonst natürlich nicht entscheiden. Ich kann Anstöße geben, aber da braucht es eben dann auch die Politik, die sich da, sage ich mal, berappelt und mehr in den Sport investiert. Und so sehr ich den Fußball liebe, ich bin großer Fußballfan, aber ja, man merkt halt, der Fußball nimmt halt sehr viel Raum weg.
Und das müsste ja nicht unbedingt sein. Also es gibt große Städte, genug große Städte, wo nicht nur der Fußball und Handball und Eishockey Platz hätte, sondern auch noch andere Sportarten, ne? Also.
Genau, weil ich glaube grundsätzlich, Deutschland ist schon sehr sportbegeistert. Also gerade bei Leichtathletik-Großereignissen sind die Stadien in Deutschland eigentlich immer voll, wenn ich an die WM 2009 denke oder auch jetzt München 2022, da war ja immer sehr viel los, Berlin 2018. Das heißt, die Leute wollen schon, wir müssen sie halt einfach dazu bewegen. Wir müssen vor allen Dingen die Leute, die noch nicht so viel mit der Leichtathletik zu tun haben, die müssen sich mehr für die Leichtathletik begeistern, weil die Leichtathletik kann super spannend sein, sie ist super vielfältig, ja, und es macht einfach extrem viel Spaß. Deshalb rate ich eigentlich jedem, wer noch nie bei einem Leichtathletik-Wettkampf war, einfach mal hinzugehen, sich einfach das mal anzuschauen, die Leistung anzuschauen und zu sehen, ey, es ist doch eigentlich super spannend, wieso schaue ich mir das nicht häufiger an?
Was war für dich als Aktiver so das schönste Event, der schönste Moment, an den du zurückdenken darfst?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, die gemeinsame Zeit mit Freunden, die war schon sehr prägend, ne? Das hat schon immer Spaß gemacht und auch das, selbst nach meiner Karriere, konnte ich an viele Orte reisen, aufgrund meiner Freunde, die ich eben im Sport kennengelernt habe. Und das ist natürlich, immer sehr, sehr schön.
Sport verbindet international. Das
Genau,
also.
Sport verbindet international, und das ist natürlich super, wenn man irgendwie überall auf der Welt Freunde und Bekannte hat durch den Sport, und das will ich auch eigentlich nicht missen. Es war immer eine tolle Erfahrung. Dementsprechend war ich auch nicht, ich war nicht traurig, als ich aufgehört habe. Es war einfach ein Lebensabschnitt, der zu Ende gegangen ist, aber der trotzdem mit den gleichen Leuten jetzt einen neuen Lebensabschnitt, sage ich mal, einläutet oder eingeläutet hat. Genau.
Auf einer anderen Position sozusagen, wenn man es so sehen will.
Genau.
Wie hat sich denn das angefühlt, dass du nach deinem letzten Rennen, das du hattest, dann nur im letzten Lauf, dein Ziel warst und dann vielleicht dann wusstest du, das war's fürs Aktive?
Das Witzige ist, ich wusste das damals noch nicht bei meinem
Okay.
letzten Lauf.
Ja.
Genau, mein letzter Lauf, den hatte ich im Mai. Da war ich schon ein bisschen angeschlagen und es ist dann halt einfach nicht besser geworden. Und ich habe dann die nächsten Monate einfach die Entscheidung getroffen, aufzuhören. Dementsprechend hatte ich diesen letzten Lauf in dem Sinne gar nicht, was ich aber auch jetzt gar nicht so schlimm finde, muss ich gestehen.
Mai diesen Jahres, also Mai 25 oder wann war es?
Nein, 23,
Hm?
23, 23.
23, also 2 Jahre.
Genau.
2 Jahre
Genau.
her, ja. Und dein allererster Lauf, wann war der auf professioneller Ebene? Profi?
Ich würde es mal sagen, also mein erster großer Wettkampf waren dann doch die deutschen Meisterschaften in der U18, wo ich das erste Jahr U18 war.
Hm.
Da bin ich erstmal schön baden gegangen, weil ich bin Letzter geworden.
Oh. Ja.
Und das Jahr danach bin ich dann Vierter geworden und dann habe ich mir gedacht, okay, das kann vielleicht doch noch was werden. Und habe dann doch ein bisschen mehr rein investiert und genauso hat sich das dann über die nächsten Jahre entwickelt. Dann kam der Schritt in die USA zum Studium eben über den großen Teich rüber und so haben sich die Dinge dann eigentlich entwickelt. Dort hatte ich auch eine schöne Zeit, hatte das Glück, dass ich als Tempomacher bei einigen großen europäischen Meetings dabei sein durfte. Genau, und das war dann schon eine sehr schöne Erfahrung, würde ich sagen.
Wie alt warst du, als du nach Amerika rübergegangen bist, über den großen Teich?
Ich war da 20.
Und bist du alleine rüber oder ist die Familie gekommen oder warst du
Genau,
komplett allein?
ich bin alleine
Ja.
rübergegangen, war dann eben am College, hatte ein Sportstipendium, habe dann mit einem Team trainiert und war dann eben 6 Jahre insgesamt in den USA, habe meinen Bachelor und Master drüben gemacht. Und das war eine coole Erfahrung, weil Sport in den USA hat dann doch schon nochmal einen anderen Stellenwert, gerade in der Uni. Man ist da als Sportler doch sehr, sehr privilegiert. Das war eine coole Erfahrung. Da war auch sehr viele Leute kennengelernt und war auf sehr großen Wettkämpfen. Das kannte man aus Deutschland von dieser Größenordnung her einfach gar nicht. Die Qualität war wesentlich höher und es war auch einfach eine viel breitere Masse.
Hattest du Schwierigkeiten zur Eingewöhnung? Ich könnte mir vorstellen, wenn du mit 20 Jahren so jung in ein so riesiges, großes Land allein gehst, dass es am Anfang schwierig ist, um sich einzugewöhnen und auch eben, wenn du allein bist, am Anfang so, oh, ich bin völlig überfordert.
Ich hatte davor schon mal eine Zeit lang in Kanada gelebt, deshalb
Ah,
war es,
okay. Ja.
sage ich mal, nichts Neues. Aber man hat natürlich immer Auf und Abs und es ist nicht immer einfach. Gerade wenn man vielleicht mal Phasen hat, wo es nicht so gut läuft, dann fühlt man sich dann vielleicht doch ein bisschen einsam auf der anderen Seite der Welt. Das dementsprechend, glaube ich, wächst man da schon auch, wenn man 6 Jahre im Ausland ist. Aber grundsätzlich habe ich es nie bereut und grundsätzlich hatte ich auch nie das Gefühl, irgendwie, ich will das jetzt abbrechen und wieder zurück nach Deutschland. Das war nie eine Option. Ich bin eigentlich so ein Mensch, wenn ich was anfange, dann muss es schon zu Ende gebracht werden.
Von Anfang bis zuletzt durchziehen. Mensch
Ja,
und
genau.
schon. Gab es schon Athleten, die du berätst, die einen ähnlichen Plan hatten oder haben, eben so einen großen Step woanders hinzumachen, so ähnlich wie du jetzt da nach Kanada und nach in die USA gemacht hast?
Ich habe einen Athleten, der ist aus Australien, der hat mit mir auch studiert, in den USA, genau, der lebt jetzt auch noch in den USA. Sonst habe ich noch einen Athleten, der ist allerdings in den USA aufgewachsen und geht da halt zum College, genau. Aber sonst sind meine Athleten tatsächlich alle in Deutschland geblieben.
Noch.
Hey, ja, ich glaube, von denen, die ich jetzt gerade habe, die bleiben auch alle hier tatsächlich, genau. Wenn, dann ist es ja auch eher wieder interessant, Leute, ja, unter Vertrag zu nehmen, die aus den USA zu bekommen.
Ja. Aber was würdest du einem Athleten, wenn er jetzt zu dir käme und sagen würde, hey, ich würde gerne nach Amerika, weil das und das und das, würdest du ihm das anraten oder würdest du ihm eher sagen, überlegst dir nochmal, weil es schon ein großer Step. Also wie würdest du da in das Gespräch eingehen?
Ich glaube, das kommt immer darauf an, aus welchem Umfeld der Athlet oder die Athletin kommt, wie man aufgestellt ist in der Trainingsgruppe und wie erfolgreich man vielleicht noch ist. Aber grundsätzlich sage ich immer, ich würde eben den Schritten in die USA raten. Man muss eben einfach schauen, dass man sich vorher gut informiert, dass man eben auch mal vor Ort geht, dass man die Trainer kennenlernt, dass man das Team kennenlernt. Das ist halt einfach nicht möglich, wenn man das nur über einen Videocall macht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man da hingeht und dass man sich dann auch direkt wohlfühlt. Und dann kann es erfolgreich werden, genau. Es gibt nie eine Garantie, dass es klappt, aber grundsätzlich würde ich es jedem raten.
Hattest du als Aktiver ein Vorbild, ein Idol?
Ich muss gestehen, nein. Ich hatte tatsächlich nie wirklich ein Vorbild oder einen Idol. Ich habe mir mehr Gedanken über mich selber gemacht, als irgendwie Leute, die 10 Jahre vor mir gelaufen sind, muss ich sagen. Ich war schon immer recht motiviert gewesen und hat es eigentlich nicht wirklich ein Idol gebraucht. Ich muss sagen, ich fand es halt natürlich immer cool, dass ich Freunde hatte, die dann auch häufig international gestartet sind. Das war natürlich auch so ein Ansporn für mich. Aber diese habe ich halt als Freunde gesehen und jetzt nicht als Vorbild.
Und auch nicht so extrem als Konkurrenz, sondern als Freunde.
Als Freunde und als Konkurrenz, wenn man eben gegeneinander gelaufen ist. Aber das waren halt keine 10 Minuten.
Ja. Hat man, wie ist denn das in dieser Sportart, ist das da, oder im Leichtathletik generell, ist es eher schwierig oder eher einfacher im Gegensatz zu anderen Sportarten, da wirklich auch Freundschaften zu pflegen, weil man rennt ja oder man ist ja sozusagen für eine gewisse Zeit dann im Rennen Gegner und dann wieder Konkurrenz und dann wieder quasi nicht mehr. Aber ist man da auch international natürlich, ist das einfach da Freundschaften zu pflegen?
Ich fand es immer sehr, sehr leicht, muss ich sehen. Es kommt natürlich immer darauf an, was man für ein Typ Mensch ist. Grundsätzlich sind die Leichtathleten die meisten super, super offen, die ich kennengelernt habe. Mit denen kann man immer rumalbern, Spaß haben. Man kann vor allem im Trainingslager immer super gut mit denen zusammen trainieren. Natürlich wirst du nicht mit jedem super gute Freunde sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer auf Augenhöhe mit Respekt begegnet. Und dann hast du halt eben Leute, mit denen bist du super gut befreundet. Hast du halt Leute, das sind eher bekannt oder Leute, mit denen versteht man sich, aber man würde jetzt privat nicht unbedingt was mit denen machen. Aber ich glaube, das ist auch überall so. Also auch wenn man jetzt Fußball spielt, man muss als Team funktionieren, ne? Aber du wirst jetzt nicht mit jedem irgendwie super gut befreundet.
Ja. Wie ist das in der Leichtathletik? Weil das sind ja die Paradisziplinen und die, ich sage jetzt Anführungszeichen, normalen Disziplinen ähnlich, beziehungsweise praktisch gleich. Und hat man da eine Interaktion zwischen dem Behindertensport und dem Nicht-Behindertensport?
Der Berührungen? Tatsächlich sehr, sehr selten, muss ich sagen. Es gibt Wettkämpfe, die sind sehr inklusiv. Da hat man dann Paraathleten, die in den Wettkämpfen mit teilnehmen oder die eben ihre eigene Wertung haben im Rahmen einer Veranstaltung. Aber deutsche Meisterschaften und internationale Meisterschaften sind eigentlich getrennt. Das heißt, man hat eigentlich nie wirklich Kontakt zu Paraathleten, außer man hat jetzt Leute an seinem Standort oder in seiner Trainingsgruppe. Genau.
Könntest du dir vorstellen, zukünftig auch Paraathleten zu beraten, als Berater oder beiseite zu stehen?
Tatsächlich habe ich darüber noch nie nachgedacht. Es ist natürlich, der Parasport ist natürlich schon eine Nische. Da ist es nochmal schwieriger, auch einfach Sponsoren zu finden und Kooperationspartner. Und Marken zahlen auch einfach nicht so viel Geld an Paraathleten, muss man natürlich auch einfach sagen. Was ich sehr schade finde, weil die Leistung ist extrem gut, die Paraathleten bringen. Von dem her, ja. Aber das war bisher noch nicht angedacht, nein.
Konntest du, apropos Geld, konntest du in deiner aktiven Zeit von dem, was du von deinem Sport bekommen hast oder als Preisgeld und alles rundherum, konntest du davon leben oder musstest du nebenbei noch was machen?
Nein. Ja. Ich sag mal, durch das Stipendium habe ich natürlich meine Ausbildung, ein Studium bezahlt bekommen, was in den USA natürlich schon teuer. Aber man kann nicht davon leben. Es ist sehr, sehr schwer, von der Leichtathletik zu leben. Man kann mittlerweile besser leben als noch vor 5 bis 10 Jahren, würde ich sagen. Aber man muss schon sehr, sehr gut sein. Wie gesagt, es ist besser geworden, aber ich sag mal, wenn man im Mittelfeld läuft oder springt oder wirft, dann Es ist eben nicht wie im Fußball, dass man da noch sehr, sehr gut von leben kann, sondern dass man eher jeden Stein umdreht und zu schauen, kann ich mir jetzt überhaupt das Trainingslager noch leisten oder nicht?
Was mit auch sicher mit auch einen großen Einfluss da hat, ist die mediale Aufmerksamkeit wiederum die Sponsoren, die aufmerksam werden oder nicht, ne? Also, ja,
Genau.
das ist
Und
ein.
dementsprechend ist es natürlich, sage ich mal, als Manager, der natürlich auch Geld verdienen möchte, ist die Zielgruppe eigentlich ganz klar Top-Athleten. Oder eben Athleten, wo man das Potenzial sieht, dass sie Top-Athleten werden können. Weil nur mit Athleten, die bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympischen Spielen dabei sind, ja, nur für die macht es eigentlich Sinn, einen Manager zu haben, sage ich mal.
Kannst du uns mal mitnehmen in so einem typischen Ablauf, wenn du einen neuen Athleten, eine neue Athletin ansprechen müsstest, ob sie oder er sich von dir beraten lassen möchte, wie das
Ja,
abläuft?
sehr gerne. Ich gehe meistens dann auf Wettkämpfen auf die Athleten oder Athletin zu. Manchmal eben auch über Freunde oder Bekannte. Spreche die dann an, schaue, ja, wie schaut es aus? Hast du schon Manager? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Siehst du die Vorteile darin? Siehst du die vielleicht nicht für dich? Ich versuche da immer ein bisschen, ja, dann zu erklären, wie ich überhaupt zum Management gekommen bin, dass ich selber halt früher Leichtathletik gemacht habe. Warum ich Manager geworden bin. Mir ist es dann immer ganz wichtig, dass ich dann eben auch noch mal ein Gespräch entweder mit den Eltern oder halt auch mal mit dem Coach habe, beziehungsweise die Athleten und Athletinnen dann einfach auch in Rücksprache mit ihrer Familie und mit den Trainern gehen, weil am Ende des Tages die Trainer entscheiden mit dem Athleten, welche Wettkämpfe man laufen will und dementsprechend muss der Draht zu denen noch einfach sehr, sehr gut sein. Und genau, man hat dann meistens so ein bis zwei Gespräche, manchmal auch drei. Und dann kommt es halt entweder zur Vertragsunterschrift oder eben auch nicht.
Hast du eine große Konkurrenz in deinem Beratertum? Also seid ihr ein großes, breites Feld von Beratern, die entsprechend Athleten unter Vertrag nehmen wollen am Ende?
Auf der Welt gibt es ungefähr 150. Ich glaube, in Deutschland gibt es um die 15.
Oh, okay.
Genau, die sind alle auf verschiedene Bereiche aufgeteilt. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich eben noch relativ jung bin und viele, viele andere Athletes Representatives in Deutschland sind schon sehr erfahren einfach. Die machen vermutlich noch bis LA 2028. Und ja, wer weiß, was danach ist. Aber ich glaube, das Ziel für mich ist jetzt einfach, das so aufzubauen, dass ich eben über die nächsten Jahre so erfahren werde, dass die Leute ja automatisch zu mir kommen oder auf mich zugehen und nicht andersrum.
Wie machst du für dich selbst quasi in der Hinsicht Werbung? Also ist Social Media auch ein großer Faktor da, in dem reingeht?
Social Media ist natürlich ein großer Faktor. Ich würde sagen, Mund-zu-Mund-Propaganda ist ein großer Faktor. Und vor allem, was ganz wichtig ist, man muss präsent sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Manager nur auf die größten Wettkämpfe kommen. Wenn du Leute ansprechen willst, die Talent haben, die aber eben noch auf den Sprung in die Spitze sind, da musst du eben auch bei den kleineren Wettkämpfen dabei sein. Man muss vor Ort sein, man muss mit denen reden, man muss auf die zugehen und einfach immer versuchen, in Kontakt zu bleiben. Ich glaube, dann hat man einen guten USP.
Gab es einen Athleten, den du unbedingt haben wolltest, aber wo es nicht geklappt hat?
Tatsächlich ja. Da gab es tatsächlich zwei, drei, die ich unbedingt haben wollte. Das hat dann aber aus verschiedenen Gründen leider nicht geklappt. Und das ist auch in Ordnung, weil ich sage immer, es ist in der Situation natürlich dann blöd für mich, aber der Athlet muss sich wohlfühlen. Es muss 100% für den Athleten passen, weil ich kann nur dem Athleten helfen, wenn er sich 100% wohlfühlt. Und da muss es einfach perfekt matchen. Und das ist dann auch voll okay. Dementsprechend bin ich jetzt immer noch cool mit den Leuten. Wir können da immer noch normal reden. Und von daher, das ist schön, ja.
Ich bin sicher, bist über jeden Athlet froh, der jetzt quasi bei dir im Team ist, aber gibt es da einen oder eine, wo du besonders stolz drauf bist, dass er zu dir gekommen ist?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich mag sie alle gleich.
Gab es bei einem von denen den besonders harten Weg oder langen Weg oder intensiv, bis er dann sich für dich entschieden hat?
Ich würde sogar sagen, nein. Also ich habe viele meiner Athleten schon seit Anfang der Saison. Ich habe jetzt eine Athletin relativ neu seit kurzem. Und es ist natürlich so, dass man die Gespräche schon während der Saison führt. Aber der Athlet oder die Athletin soll sich während der Saison einfach auf den Sport konzentrieren. Da geht es dann nicht darum, den Vertrag zu unterschreiben, während irgendwie Wettkämpfe sind, sondern das in aller Ruhe zu machen. Und deshalb, die Zeit nimmt man sich dann auch einfach. Ich meine, man hat keinen Zeitdruck. Dementsprechend ist es für mich immer eigentlich alles ein sehr entspannter Prozess, ein entspannter Ablauf.
Du hast gerade angesprochen, dass eben der Athlet sich auf das Sportliche konzentrieren kann. Ist das auch wirklich so dein, also dass man das so angeht, sagt, pass auf, ich kümmere mich um alles, was nicht Sport ist, was nicht auf der Laufbahn passiert, und du konzentrierst dich dafür, kannst dich dafür voll und ganz auf deinen sportlichen Aspekt konzentrieren?
Ja, das ist mir schon wichtig. Also ich sage natürlich immer, ich muss wissen, wenn ein Athlet oder eine Athletin beispielsweise Vorlieben für gewisse Produkte hat, oder Marken, das ist natürlich extrem wichtig, weil man, es macht nur ein Sponsoring Sinn, wenn man eben eine Marke lebt oder eben auch schon kennt. Das sage ich immer, ist ganz, ganz wichtig. Aber sonst soll der Athlet sich bitte um den Sport kümmern und mir den Rest überlassen, damit wir erfolgreich als Duo arbeiten können.
Als Duo, das heißt, du bist alleine, du hast nicht noch weitere Leute als Team irgendwo.
Nein, genau, ich bin alleine.
Ja. Müsstest du auch das immer in Zukunft auch sagen, oder würdest du lieber noch in Zukunft irgendwann noch den einen oder anderen in dein Boot mit reinholen, was Nicht-Athleten angeht?
Ja, das kann man so grundsätzlich natürlich nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass mein Ziel ist, das ein paar Jahre in Vollzeit zu machen. Das finde ich schon cool. Mhm. Nichtsdestotrotz lebe ich den Job, den ich jetzt habe. Der macht mir extrem viel Spaß. Von daher mal schauen, wie es weitergeht. Und man weiß nie, vielleicht stellt man dann später noch Mitarbeiter ein. Aber ich glaube, das hat noch sehr viel Zeit. Da bin ich noch sehr, sehr, das ist noch ein sehr, sehr langer Weg, sage ich mal.
Hast du ein Credo, ein Lebensmotto, sowas Ähnliches für dich?
Habe ich tatsächlich nicht, nein.
Aber haben dann Athleten vielleicht irgendeinen, wo du auch schon gehört hast und gesagt, das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Ich glaube einfach grundsätzlich ist es wichtig, sich Ziele zu strecken und diese Ziele ambitioniert zu verfolgen. Und ich glaube, wenn man diesen Mindset hat, dann kann man sehr gut mit mir zusammenarbeiten. Ich kann dann sehr gut mit der Person zusammenarbeiten. Und es muss halt einfach auch charakterlich passen. Das ist mir auch gut.
Das A und O, ja. Wenn du heute einen ganz jungen Athleten sehen würdest oder der auf dich zukommt und sagt, hey, ich möchte in dem Leichtathletikbereich meine Karriere machen, was würdest du ihm anraten, auf was er achten sollte, um das zu machen, um den Weg zu gehen?
Ein gutes Umfeld, ein zielorientiertes Umfeld, ein unterstützendes Umfeld vor allen Dingen, was ihm dabei hilft zu wachsen, was aber auch respektvoll mit ihm umgeht in Phasen der Niederlage. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Würdest du unterschreiben, es gibt ja viele Sportler und auch sonst Leute, die sagen, aus Niederlagen lernt man am meisten. Würdest du das unterschreiben?
Ja, definitiv. Niederlagen nerven. Keiner will verlieren. Aber am Ende des Tages ist man dann vielleicht einen Tag sauer. Und bei mir war es persönlich immer so, ich hab viel daraus gelernt und für mich war das immer eine neue Motivation, das nächste Mal daneben noch besser zu machen. Und ich glaube, den Mindset brauchst du auch, um einfach erfolgreich zu werden.
Was waren die für dich größte, schlimmste Niederlage, aus denen du aber im Nachhinein am meisten gelernt hast?
Ich war sehr oft verletzt, das heißt, ich habe sehr lange gebraucht, um wirklich auf meinen Körper zu hören. Ich habe es dann irgendwann mal geschafft, da war es schon fast zu spät. aber ich würde sagen, das ist wichtig, dass man immer auf seinen Körper hört, dass man sich nicht unbedingt verleiten lässt von anderen Leuten, sondern dass man schaut, wie geht es mir gerade, sollte ich heute vielleicht ein bisschen rausnehmen, kann ich heute wirklich das extra bisschen Energie geben. Dafür kann man halt an anderen Tagen dann wieder die extra Energie geben. Man muss sich, das ist wie so eine Waage, man muss sich das einfach immer, muss immer in sich reinhören. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und das ist, ich merke das gerade bei jungen Athleten, natürlich, die sind jung, die müssen noch wachsen, die können das noch nicht so gut. Da würde ich mir auch manchmal wünschen, dass die Trainer da ein bisschen was sagen.
Ja. Janik, vielen, vielen Dank, dass du hier bei Sportsfreunde dabei warst. Hat mich sehr gefreut, hier mit dir eine Folge aufzunehmen und ein bisschen über dich und deinen sportlichen und beruflichen Weg zu sprechen. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für die Einladung, Mirko. Es hat mich sehr gefreut und ich freue mich, wenn die Episode rauskommt. Genau.
Sehr cool, sehr cool. Alles Gute, Janik.
Danke dir.
Das war's für heute bei Sportsfreunde. Wenn ihr jetzt Hunger auf frisches, gesundes Essen bekommen habt, dann ab ins Cochinchin Cuisine in Zürich. Genießt auserlesene vietnamesische Spezialitäten, die perfekt in euren aktiven Alltag passen. Wer lieber gemütlich daheim bleibt, im Raum Zürich ist das Cochinchin Cuisine auch per Essenskurier lieferbar. Die perfekte Kombi aus Lifestyle und gesunder Ernährung. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Sportsfreunde.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht, Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.